Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus Georgien, aus der Hauptstadt Tiflis, Tbilisi, zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 7. Februar 2025. Ja, wir von der Weltwoche verbunkern uns nicht hinter den Bildschirmen und beten da einfach das nach, was man überall sonst lesen kann, sondern wir gehen in die Welt hinaus, um sie zu erkunden, um sie zu ergründen. Und es ist ja auch hochinteressant, was man erlebt. Die Wirklichkeit, die Realität ist meistens ganz anders, als wie sie uns medial präsentiert wird. Und das gilt natürlich auch für dieses Land Georgien, das zuletzt massiv in den Schlagzeilen gestanden hat, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, allerdings sehr, sehr einseitig. Die Kollegen haben sich eingeschossen auf die jetzt amtierende, gewählte Regierung. Man hat ihr unterstellt, man hat ihr vorgeworfen, sie sei damit unlauteren Methoden an die Macht zur Mehrheit gekommen. Die Präsidentin wollte nicht abtreten, hat da unter dem Applaus der westlichen Medien sich als Widerstandskämpferin inszeniert. Riesige Demonstrationen, die georgische Regierung am Pranger als russenfreundlich, kremlfreundlich, putinfreundlich. Ja, wenn einem gar nichts mehr einfällt heute, dann ist man irgendwie mit dem Kreml verbandelt, mit Putin, Moskau einfach, wie damals im Kalten Krieg, ja auf dieser primitiven Stufe sind wir wieder angekommen. Ich hatte immer schon den Verdacht, dass da etwas nicht stimmen könnte. Wir haben auch Artikel veröffentlicht in der Weltwoche mit einer etwas anderen Sicht. Aber ich habe mich bemüht, hier an Interviewtermine heranzukommen mit Leuten aus der Regierung, aus der Staatsspitze, aber auch mit anderen, mit Journalisten und mit Vertretern der Universitäten. Und das hat sich jetzt so ergeben. Darum bin ich hier und ich werde im Folgenden aus Georgien berichten. Nicht nur aus der Hauptstadt, auch aus anderen Teilen des Landes und dazwischen geschaltet dann eben die Interviews mit hochrangigen Persönlichkeiten. Ich freue mich darauf und das ist vielleicht auch für Sie eine interessante Horizonterweiterung, denn in Georgien bilden sich natürlich auch die Fronten und Konfliktlinien der heutigen Zeit ab, vor allem natürlich das ganze Ukraine-Debakel. Die Geschichte Georgiens ist hochinteressant, sie weist weit zurück. Ich habe in der Schweizer Sendung auch skizzenhaft darauf verwiesen. Ich will mich da nicht als Experte aufspielen, aber so ein paar Eckpunkte kann ich Ihnen vielleicht hier Entschuldigung geben. Sehr, sehr lange Geschichte, zurückreichend in die Spätantike, 5. 6. Jahrhundert nach Christus. Lange ausgedehnte christliche Tradition, bis heute nachwirkend. Die Georgier seien stolze Christen. Das ist weit verbreitet hier, auch ein Familiensinn. Die Mentalität der Bevölkerung, beschrieben da in den entsprechenden literarischen Erzeugnissen, gastfreundlich, kunstfreundlich, sehr gesellig und patriotisch. Man ist stolz auf die Schönheit des eigenen Landes, auf die Unabhängigkeit und eben ganz anders, als das bei uns so dargestellt wird, überhaupt nicht da irgendwo kremlhörig oder im Schlagschatten der Russen. Da gibt es also keine romantischen Beziehungen, obwohl ein berühmter Sowjetherrscher, der berühmteste könnte man sagen, und auch der berüchtigste, vielleicht auch der kriminellste, aber eben auch der, der damals die Wehrmacht Hitlers besiegt hat, Josef Stalin, ursprünglich ein Georgier, was ihn allerdings nicht daran gehindert hat, Georgien auch ganz schlecht zu behandeln zur Zeit seiner Herrschaft da in Moskau. Also eine komplexe Gemengelage, die sich uns hier präsentiert. Ich kann mich erinnern, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, damals Eduard Shevardnadze, der letzte sowjetische Außenminister, ein Sympathieträger im Westen, an die Macht gekommen, wurde dann rausgekegelt durch eine friedliche Revolution. An seine Stelle trat Michail Saakaschwili, der Kennedy des Kaukasus. So wurde er bejubelt, der absolute Liebling Meeting in der Europäischen Union und auch in Washington. George W. Bush, der damalige Präsident, stellte Georgien ja den NATO-Beitritt in Aussicht, was die Russen alles andere, was Putin alles andere als amüsierte. Das musste dann teilweise wieder rückgängig gemacht worden, aber die ganzen Verwerfungen, eben auch die Ukraine in dieses militärische NATO Orbit, in dieses Kraftfeld hineinzuziehen, das hat damals, ja, in den 2000er Jahren, 2006, seinen Anfang genommen mit verheerenden Konsequenzen. Bis heute, es ist dann auch zu Krieg gekommen. Saakashvili, der da versucht hat, die abtrünnigen Provinzen, die schon lange einen Autonomiestatus oder beziehungsweise eine Zuwendung zu Russland manifestiert hatten, er versuchte sie militärisch wieder zurückzuholen, wurde dann von den Russen vernichtend geschlagen. Das hat man im Westen immer so dargestellt, als hätten die Russen da den Krieg eröffnet, ist aber nicht der Fall. Eine Schweizer Diplomatin hat dazu den entsprechenden unbestrittenen Bericht geliefert. Saakashvili eben im Westen bejubelt, in der georgischen Sicht allerdings eine sehr zwiespältige Figur, obwohl es immer noch Anhänger geben soll von ihm. Auch autoritär hat er regiert zum Schluss. Es kam zu Misshandlungen von politischen Oppositionellen. Man soll da auch widerspenstige Leute mit fürchterlichen Methoden an Leichen gefesselt haben, um ihnen da Geständnisse abzupressen, eben immer nach der Art, sie seien da Agenten Russlands, Moskau, einfach schon damals. Er wurde friedlich abgewählt durch die Partei Georgischer Traum, die heute noch an der Macht ist und die aufgrund eines Gesetzes, das sie erlassen hat, nämlich ausländische NGOs sich erst zertifizieren zu lassen. Dadurch ist sie in Verruf gekommen in der EU, auch in Amerika. Das muss man differenziert sehen. Ich habe dazu einige Berichte, auch wissenschaftliche Studien gelesen, dass tatsächlich 90% der NGOs in Georgien von westlichen Stellen finanziert werden und eine zum Teil auch sehr, sehr aktive Rolle spielen bei diesen Protesten, bei diesen Demonstrationen. Übrigens interessant, auch die Vereinigten Staaten von Amerika kennen ähnliche Gesetze, wenn es darum geht, ausländische Aktivisten da etwas ins Visier zu nehmen. Aber wenn sie eben die Georgier machen, dann ist das nicht erwünscht. Und das hat dann dazu geführt, dass die EU da ihre, sagen wir mal, ihre Sympathien gegenüber Georgien, das immer vorbildlich galt, punkto Demokratie, Rechtsstaat und auch westlicher Orientierung, dass man die etwas zurückgestuft hat, hinter Moldau, hinter andere Staaten, obwohl die Georgier eigentlich sehr gut sich immer da positioniert hatten, auch immer der EU sich annähern wollten. Und das wiederum hat dann im Gegenzug bei den Georgiern wieder zu einer Verstimmung geführt, zu diesen ganzen Auseinandersetzungen, die sich dann auch radikalisiert haben zwischen der Opposition, die einfach das Wahlergebnis, das letzte, nicht akzeptieren will, und der Regierung dann auch mit repressiven Maßnahmen, die sie da angedroht hat. Und Empfehlungen gehen dahin, das ist mein letzter Punkt, die ganze Situation eher zu beruhigen, als jetzt hier noch zu eskalieren. Der Westen sollte sich da etwas zurückhalten. Noch eine letzte Bemerkung zum Kennedy des Kaukasus, Saakashvili. Er ist nach seiner Abwahl in die Ukraine gegangen, wurde ernannt zum Gouverneur von Odessa, hat die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen, ist dann wieder nach Georgien gegangen, allerdings heimlich, inszenierte sich allerdings als eine Art Nawalny dieses Kaukasuslandes, was absurd ist, weil Nawalny eben nicht heimlich nach Russland zurückgekehrt ist, sondern im Wissen um die Konsequenzen hat er ganz öffentlich hier wieder die Rückreise angetreten. Also da ein Drama, auch eine Art Shakespeare'sche Geschichte, eine tragische Geschichte auch um diesen ehemaligen Präsidenten, der allerdings auch sehr nicht so lupen- und blütenrein ist, wie man das vielleicht in unserer Berichterstattung immer hat darlegen können. Aber ich möchte es damit jetzt bewenden lassen und nicht noch länger werden zu Georgien. Das nur eine ganz kurze Einführung fürs internationale Publikum. Was sind die großen Themen? USAID, einseitige Berichterstattung. Ja, Donald Trump hat ja einen Wirbelwindstart hingelegt, sehr gut vorbereitet, beeindruckend, was der also alles anreißt, und sein Kollege Elon Musk mit dieser Berichterstattung über das Department of Government Efficiency Doge oder DOGE, die bringen ja Beispiele, was da an Geld verschleudert wird, wofür das Geld ausgegeben wird, auch zum Beispiel die ganze Medienunterstützung durch die Demokratische Partei, durch die Regierung, selbst Portale wie Politico und andere haben da ja sehr viel Geld kassiert. Das kommt jetzt alles ans Licht dank Elon Musk und man müsste sich daran eigentlich ein Beispiel nehmen. Und Donald Trump hat jetzt also gesagt, in der Art, die ihm eigen ist, eben aus jeder Schublade hinausdenkend, diese USAID, das muss gestoppt werden, Mitarbeiter entlassen und diese Entwicklungshilfeagentur, das hat natürlich einen riesen Aufschrei ausgelöst. Die Leute gehen jetzt auf die Straße und sagen, nein, das geht nicht, jetzt verhungert man und so weiter und so weiter. Bei uns, auch bei Ihnen, sehr einseitig, man kritisiert Trump und will da überhaupt nicht andere Facetten zu Wort kommen lassen. Klar ist, dass dieses USAID auch eben eine politische Aktivistenbehörde war. Elon Musk hat das folgendermaßen formuliert, das seien auch, wo habe ich das Zitat, marxistische Aktivisten. Ein Schlangennest von linksradikalen Marxisten, das ist die Formulierung von Elon Musk, ein Schlangennest von linksradikalen Marxisten. Und USAID hat natürlich auch solche NGOs, solche aktivistischen NGOs finanziert, die beispielsweise in Georgien da Sturm laufen gegen die gewählte demokratische Regierung. Da wird man vielleicht auch das CIA als möglichen Geldgeber da im Hintergrund noch finden können. Also so einseitig und wohltäterisch ist das nicht, wie das bei uns hier dargestellt wird. Diese Auslandhilfe wäre dringend zu hinterfragen. Hätte man Netanyahu, den israelischen Ministerpräsidenten, aus der Luft herunterholen müssen? Das ist auch ein großes Thema, das die Leute bewegt. Benjamin Netanyahu flog diese Woche in die USA und überquerte mehrere Länder, den Luftraum, darunter Griechenland, Italien und Frankreich, und die gehören eben diesem internationalen Strafgerichtshof an. Und eigentlich wären sie verpflichtet gewesen, die Maschine des israelischen Ministerpräsidenten zur Landung zu zwingen, um Netanyahu haftbefehlsgemäß auszuliefern. Das hat aber niemand gemacht. Man hat vermutlich auch abgeklärt, ob dieser Luftraum sicher wäre. Und das zeigt ihnen einfach, dass diese Haftbefehle, diese internationale Strafjustiz, das ist doch ein Witz, das funktioniert nicht und das bricht auch nicht von Gutem im Verlauf sogar von Kriegen selber, wie jetzt da im Nahen Osten, dermaßen zu intervenieren. Das ist eine Politjustiz und die Staaten halten sich ja selber nicht daran. Im Übrigen hat man eigentlich die Leute da, dieser Mitgliedstaaten, einmal gefragt, ob sie das richtig finden, dass man zum Beispiel aus Frankreich heraus einen israelischen Ministerpräsidenten verhaften solle. Das ist doch alles jenseits von Gut und Böse. Entschuldigen Sie. Koalitionsverhandlungen FPÖ und ÖVP. Ja, da stockt's, aber es geht weiter. Es gibt Probleme bei den Ressortverteilungen. Die ÖVP weist die als inakzeptabel zurück. Die ÖVP, die 11 Prozentpunkte verloren hat bei der letzten Wahl. Die FPÖ klar Sieger. Die ÖVP, die behauptet, sie hätte da der FPÖ einen Ersatzvorschlag gegeben. Das wiederum bestreitet die FPÖ. Also es gibt da eine Eskalation. Umstritten sind vor allem die zentralen Ressorts Finanzen, Inneres und Europa. Agenden, beide Parteien beanspruchen die für sich. Ja, wie muss man das einschätzen? Die ÖVP kann das Wahlergebnis der Nationalratswahlen in Österreich von 2024 offensichtlich nur schwerlich akzeptieren. Sie scheiterte bei den Wahlen und den ersten Verhandlungen, will aber weiter bestimmen. Und die FPÖ hätte die ÖVP von sich aus nie angesprochen. Doch wegen ihres Wahlerfolgs muss sie nun verhandeln. Ja, das sind jetzt halt diese Geburtswehen einer neuen politischen, nicht mehr links-woken bürgerlichen Orientierung, sondern eben diese Mainstream-Parteien hier, die ÖVP, die muss sich jetzt da stärker nach rechts orientieren. Mal sehen, ob man das akzeptiert. Ich glaube nicht, dass sie das scheitern lassen, weil dann steht die ÖVP ohne Einfluss da. Deutschland will die Brandmauer nicht. Das ist interessant. Nach jüngsten Umfragen hat die CDU zugelegt, einen Prozentpunkt, obwohl ja in den Medien der Friedrich Merz stark kritisiert wurde durch die teilweise Türöffnung da in seiner Brandmauer gegenüber der AfD. Aber dieser zusätzliche Prozentpunkt, wenn er denn authentisch ist, der könnte natürlich auch dafür sprechen, beziehungsweise das versinnbildlichen, dass die Deutschen das eben gutieren, dass hier nach rechts, dass eine Richtungsveränderung weg von links, weg auch von dieser Grenzöffnungspolitik stattfindet. Also die Brandmauer wollen sie nicht. Die CDU und die AfD kämen zusammen ja auf über 50% und eben beide Werte steigen weiter. Das spricht doch eine deutliche Sprache. Die Deutschen scheinen da eine Koalition von CDU und AfD zu wollen. Darum legen eben beide Parteien zu, im Unterschied zu den anderen. Und das müsste da eben auch die machtgewohnte CDU akzeptieren. Wenn sie es nicht akzeptiert, wenn sie weiterhin sich nach links orientiert, dann muss sie nach Österreich schauen. Dann wird ihr das bevorstehen, was der ÖVP begegnet da innerhalb dieser Situation, wenn sie dann als Juniorpartner aus dem Schmollwinkel in solche Verhandlungen treten müssen. Die Bürger wollen die Zusammenarbeit, ob es der politischen Elite passt oder nicht. Meine Damen und Herren, das war's fürs Erste aus Georgien. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen, bin durch die Nacht gefahren, darum der eine oder andere Versprecher hier, aber keine Angst, wir werden uns mit intensivem Kurzschlaf wieder in die gewohnte, messerscharfe, versprecherfreie Form hinein manövrieren. Oh, aufpassen, jetzt mit diesen Versprechungen kann ich dann nur noch scheitern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich aufs Wiedersehen.